Wir sind HR1, HR2 Kultur, HR3, HR4, HR Info und UFM. Mit Wir hören dich.
Wir haben 6 Schüler im Studio und Gunnar Töpfer ist hier.
Hallo, schönen guten Abend.
Und Doris Renk.
Genau. Wir hören dich hier im Radio und im Netz auf deutschland2019.de.
Und wir haben es schon gerade so anklingen lassen. Wir wollen jetzt mal richtig rumspinnen. Wir wollen uns mal die letzte halbe Stunde Zeit nehmen, zu gucken, wie würde denn unsere ideale Schule aussehen? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht mehr? Wie müssten Lehrer drauf sein? Wie müssten Schüler drauf sein? Was erwarten wir von Eltern? Simon, du hast es gerade angesprochen. Du würdest den Eltern auf jeden Fall da noch ein großes Feld überlassen. Da ist dann natürlich die Frage, wie kriegen wir dann so soziale Unterschiede auch nivellierter, dass das nicht mehr so eine große Rolle spielt, was für ein Elternhaus habe ich. Also vielleicht holen wir uns schon mal die erste Anregung bei Deborah. Die hat nämlich sich Gedanken gemacht über ihre Traumschule.
Der erste Punkt wäre, Schule als Lebensraum wahrzunehmen, Schule als Ort, wo man sich wohlfühlt. Der zweite Punkt wäre individuelle Forderung und Förderung. Also, dass man auf einzelne Menschen eingeht, nicht an einem Muster festhängt. Der dritte Punkt wäre, statt Benotungen in Zahlen Feedback zu formulieren, was sich über Jahre hinweg zieht. Der vierte Punkt wäre, dass alle, die an Schule beteiligt sind, mitentscheiden, wie Schule auszusehen hat. Dann wäre der fünfte Punkt, dass was inhaltlich im Unterricht passiert oder vor allem in Projektarbeit, dass das auch individuell an der Schule selbst, an der Klasse selbst entschieden wird.
Deborah hat es gerade gesagt, inhaltlich geht es ein bisschen drum. Wir haben vorhin schon ein bisschen rumgesponnen, neue Fächer, die wir vielleicht brauchen. Das fiel auch immer wieder in den letzten Jahren das Stichwort, wir können keine Steuererklärung, wenn wir rauskommen, wir können Integralrechnung. Luisa, du bist in der 13. Kannst du Integralrechnung? Könntest du es mir erklären?
Gut.
Nein, gemein.
Was braucht es denn vielleicht, was man irgendwie der Schule zusätzlich lernen sollte? Jonas meldet sich. Nee, oder hast du dich nur gekratzt?
Hat sich zwar nicht gemeldet, aber was noch zusätzlich brauchen würde. Ich würde das so in der Art sagen, dass wir gerade eigentlich in einer neuen Trendbewegung sind. Diese Megatrends werden ja gezeichnet, zum Beispiel von Industrialisierung und immer so weiter mit Dampfmaschinen. Und ich glaube, der neue Trend ist halt nun mal Digitalisierung als Megatrend und Arbeitswelt 4.0 vorhin schon erwähnt. Ich glaube, dahin muss man gehen und das muss man sowohl auf einer fachlichen Kompetenzseite für die Lehrer klären, das heißt, da einfach auch eine Möglichkeit zu geben, wir machen Workshops, wir machen Fortbildung für die Lehrer, aber auch genau das Gleiche auf dieser übergeordneten Ebene für Schüler, das heißt in Richtung, ja, wir bauen regulativ auf, wir klären auch auf, immer ganz klassische Aufklärungsarbeit über Gefahren, über Möglichkeiten, die es auch bietet. Und dann natürlich das auch irgendwo zu integrieren, den Unterricht in eine Art Medienkompetenz, Digitalisierungskompetenz, halte ich für sehr, sehr wichtig.
Lucy, du hast ja gesagt, du lernst ganz gerne so, der Lehrer gibt eine Aufgabe und dann machst du das auch für dich allein. Hast du so eine Vorstellung, wie die ideale Schule aussehen sollte, so ganz anders als bisher?
Ja, schon. Also erstmal auf jeden Fall die Uhrzeit. 8 Uhr ist zu früh. Und auch 8 Uhr ist einfach zu früh. Die Digitalisierung. Ich finde das total wichtig, dass wir auch lernen, wie geht man eigentlich mit Computern um. Ich kenne so viele, die sind jetzt in der 10, die wissen nicht, wie man richtig eine PowerPoint-Präsentation macht. Und das geht einfach nicht. Man muss auf sowas vorbereitet werden, weil im späteren Leben, im Arbeitsumfeld, da ist es nun mal nicht so, dass man Stift und Papier hat. Es ist alles über den Computer oder übers Handy und sowas muss man einfach lernen.
Da gibt es gerade eine neue Studie, erst irgendwie letzte Woche gelesen, dass tatsächlich irgendwie Deutschland da gar nicht so gut dasteht. Jeder dritte Achtklässler in Deutschland kommt nicht über Level 1 bei so Digitalisierung. Wie kenne ich mich da aus raus? Und Level 1 war, glaube ich, dass ich irgendwie einen Link in einem neuen Tab öffnen kann. Und das war es dann aber auch schon. Das ist...
Das ist eigentlich Ende erschreckend, weil das sind doch die Digital Natives, wie man immer so schön sagt, von denen wir Älteren noch was lernen können. Ist das nicht so eure Erfahrung, dass ihr euch besser auskennt mit den Tablets als eure Eltern?
Ich glaube, wir schon, ja. Aber wir sind jetzt auch nicht die Generation, die es betrifft. Wie ich glaube, vom Alter her auch jetzt Lucy als die Jüngste, kommt noch quasi aus der Zeit, wo die Digitalisierung noch nicht so krass in allen Lebensbereichen da war. Wir konnten es noch miterleben und uns langsam daran gewöhnen. Ich glaube, jetzt gerade kommt eine Generation in die Schule und wächst auf, die wird einfach in die fertige Digitalisierung reingeschmissen. Und von dem wir quasi erwartet, dass jetzt alles, was wir uns jetzt über Jahre der Erfahrung und der Beobachtung, wie es in welchen Bereichen es wie gescheitert ist auch, angeeignet haben, die sollen das einfach können. Mhm. Also, dass wir das jetzt zum Beispiel, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber dass ich das besser kann als meine Eltern, liegt daran, dass ich mich einfach damit beschäftigt habe, weil es bei mir halt aufgekommen ist. Aber wenn jetzt quasi ein Kind neu damit in Berührung kommt und sieht dieses fertige System quasi, kann es auch genauso gut auch einfach sagen, interessiert mich nicht, beschäftige ich mich nicht, und dann lernt es halt nicht und wird es auch nicht lernen und hat dann auch keinen Grund, das zu lernen. Das ist das Problem, weil wenn man Schule nur in Fächern quasi ansortiert, wir haben halt kein Fach, das heißt, wie benutze ich PowerPoint oder so. Aber wenn wir mal von dieser Fächerarbeit wegsehen und an die Projektarbeit gehen, wenn man zielgerichtetes Projekt wird, dann wird man allein schon in der Planung nicht um eine Präsentation drumherum kommen. Wie organisiere ich und wie kooperiere ich mit anderen? Da kommt man um solche Präsentationen gar nicht drumherum. Und da wird sowas automatisch mit einfließen, wenn man diese Kompetenz dafür einfach braucht und auch dann praktisch direkt anwenden kann. Also man kann sich nicht drumherum drücken, so wie es ja jetzt ist. Wenn ich ein Fach nicht mag, dann gucke ich, dass ich da gerade so durchkomme. Dann habe ich nichts gelernt in dem Fach. Und deswegen bringt uns das auch nichts, wenn wir jetzt alles, was wir quasi noch mit in die Bildung reinquetschen wollen, einfach als Fach einführen, weil nur weil es als Fach quasi da ist, heißt das nicht, dass wir das dann auch lernen. Deswegen bin ich absolut ein Fan von der Projektarbeit und auch absolut kein Fan vom Notensystem, weil das Notensystem genau das fördert.
Das ist dann nochmal die andere Frage. Ne? Brauchen wir überhaupt Noten in eurer Traumschule?
Nein.
Und stattdessen irgendwie eine andere Form von Bewertung oder gar keine Bewertung? Das ist ja schon so eine Frage. Man möchte ja auch wissen, wo man steht vielleicht. Oder von der anderen Seite, von den Lehrern auch, will man ja überprüfen, haben es die Kinder, Jugendlichen denn verstanden, den Stoff? Also mit welcher Art von Bewertung wärt ihr zufrieden?
Eine ausführlichere Bewertung ist eigentlich wichtig, finde ich. Diese pure oder diese einfach nur eine Zahl bekommen und so gut ist man, das finde ich nicht gut. Ich finde, dass man, auch wenn es schwierig ist, auch für den einzelnen Lehrer dann, aber es ist schon, finde ich, wichtig, dass halt der Schüler auch weiß, woran er sich verbessern kann. Weil wenn man einfach nur eine Zahl bekommt und ich bekomme eine 4 in der Arbeit und dann muss ich das verbessern, toll, aber im Endeffekt bringt es mir nichts und ich kann meine Fehler nicht, kann aus meinen Fehlern nicht wirklich lernen. Aber wenn ich dann eine Raster bekomme, wo drin steht, das musst du besser machen und das kannst du besser machen und daran musst du arbeiten, dann werden die Schüler auch besser.
Aber das bringt natürlich das Problem mit sich, dass die Lehrer irgendwie dann statt Unterricht vorzubereiten irgendwie Beurteilungen schreiben für jeden 2 Seiten nach jeder Arbeit. Das ist auch eine ganze Menge Zeit, oder?
Ja, wie gesagt, es ist schwierig umzusetzen. Deswegen ist es ja auch einfach gerade, dass wir einfach über unsere Traumschule reden.
Weil, ja, klar. Ja. Und du bist jetzt auch schon wieder in diesem Raster mit nach jeder Arbeit. Also muss man überhaupt so viele Arbeiten schreiben? Ja, da schüttelt ihr auch den Kopf. Man sagt ja so schön, vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Also wie kann man es organisieren?
Das?
Ja, kennst du das nicht? Lucy, du möchtest was sagen.
Ja, nochmal zu dem, wie man es bewerten soll. Ich finde Noten an sich gar nicht so schlimm, wenn man sie danach einfach erläutert. Das machen die Lehrer bei uns nach Präsentation zum Beispiel. Die geben uns eine Note und erklären uns dann auch genau, woran es lag, dass wir diese Note bekommen haben. Und wenn der Lehrer dem Schüler erklärt, warum er diese Note hat, dann kann er es auch verbessern, dann ist dieses Problem nicht mehr. Und irgendwo können Noten auch befriedigend sein, weil wenn man jetzt wirklich total viel für einen Test gelernt hat und dann diese 1 da sieht, man freut sich, man hat diese Bestätigung. Irgendwo können Noten auch einen antreiben, so. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Englisch eine 5 geschrieben habe und danach in dem Vokabeltest eine 2 schreibe, dann treibt mich das doch natürlich eher dazu an, wieder eine gute Note zu schreiben.
Wenn diese Präsentation dann nachher auch noch in PowerPoint wäre, dann wäre die Digitalisierung schon ganz schön nahe, oder? Jonas?
Ich würde sogar genau dagegen gehen, zu sagen, dass eine Note oder prinzipiell eine Zahl, die man am Ende bekommt, ob das jetzt in Punkten oder Notenpunkten oder in der tatsächlichen Note von 1 bis 6 ist, genau das Gegenteil bewirken, dass sie vielleicht im 1-2er-Bereich bestätigen oder im 3er vielleicht auch noch, aber dann auch sehr, sehr stark demotivieren können. Deswegen klang vorhin schon mal an, so in der Richtung dieser Feedback-Schreiben. Ob man das jetzt in Form eines Schreibens machen, also ob man in Form eines zweiseitigen, wie es vorhin angeklungen ist, A4 Briefes macht, zu sagen, ja, so und so hast du dich verhalten und dafür kriegst du das und das, würde ich in der Art zumindest anzweifeln. Ich glaube aber, dass tatsächlich so ein Feedbackgespräch, was vorhin auch erwähnt wird nach Präsentationen, sowas auch für Arbeiten oder für Klausuren einzuführen ist. Weil man einfach eine viel direktere, man kann viel direkter Nachfragen stellen, man kann viel direkter auch sagen, wie schaut es in dem Punkt aus? Das sagt eine Note einfach nicht aus. Eine Note ist in der Art einfach nicht aussagekräftig genug zu sagen, wie kann ich konkret den einzelnen Skill verbessern? Wie ist es konkret in der einzelnen Situation? Was kann ich da besser machen?
Da kriegst du Unterstützung aus unserem Live-Blog. Janina Alina Lück schreibt, Noten findet sie prinzipiell nicht nötig. Vorurteile werden durch die Noten stark hervorgerufen. Es gibt ja auch immer mal Fächer, die einem nicht gut liegen. Und außerdem wirken sich die Noten auch auf die private Situation aus, weil man das ja immer wieder im Hinterkopf hat. Ich glaube, wir brauchen mal so eine Anregung aus einem anderen Land, wie man vielleicht Schule ganz anders gestalten könnte. Man nutzt dort auch Computer, klar, und das spielerische Element vor allen Dingen, also game-basiertes Lernen. Antje Passenheim aus New York.
So you're saying burger goes with fries.
Burger gehören zu Fritten. So kann Algebra gehen. Besser gesagt Code Worlds. So heißt Mathe an der Quest to Learn Schule. Nicht etwa ein Fach, sondern eine Domäne. Das ganze Lernen ist ein Videospiel. Die Schüler nur die Kandidaten. Die 12-Jährigen haben großes Vergnügen. Sie lernen mathematische Reihen und merken es gar nicht. Ein Smartboard zeigt einen aufgeklappten Würfel. Wie müssen die Seiten sinnvoll gegenübergestellt werden, damit die Reihe stimmt? Ein Quiz, bei dem es nur Gewinner gibt, sagt Schulleiter Nick German. Wir bringen unseren Schülern früh bei, systematisch zu denken, durch Lernen auf Spielbasis, durch Projekte. Damit starten schon die Sechstklässler. Falsch, sie sind keine Schüler. An dieser Schule heißen die Kinder Entdecker. Sie lösen Aufgaben, erklimmen Levels, bekommen Punkte in all den Fächern, die es an gewöhnlichen Schulen auch gibt, nur anders. Mathe ist Code Worlds, Kunst ist Sport fürs Hirn und Wissenschaft heißt The Way Things Work. Wie die Dinge funktionieren, die Schüler im New Yorker Stadtteil Chelsea erkunden es selbst mit Brettspielen, Tablets oder einem 3D-Drucker. Mathe lernt der 11-jährige Bess nun spielen. Ich bin nicht sehr gut in Mathe. Wenn ich gleichzeitig spielen kann und Mathe lernen, das ist wirklich easy going. 620 Schüler lernen in kleinen Klassen, betreut von jeweils 2 Lehrkräften. Und natürlich einem professionellen Spieledesigner.
The way things work, das klingt so ein bisschen, als wenn ich vergessen habe, wie man Science buchstabiert, oder? So, Entdecker, wie findet ihr sowas, so eine Schule? Braucht es das wirklich so viel drumherum?
Eher eine Notlösung, weil das, was man da ja dann quasi macht, ist das Erreichen von dem Ziel, eine gute Note zu kriegen, so schmackhaft wie möglich zu verkaufen. Aber vielleicht ist das Problem ja auch einfach, dass es uns quasi, es geht darum, gute Noten zu schreiben, nicht darum, was zu lernen. Und der andere große Punkt, den uns ja Noten quasi beibringen, was ich jetzt aber ganz gut gelöst gefunden habe bei dem Beispiel der Schule, ist, dass Noten absolut egoismusfördernd sind. Also wir kriegen Noten immer nur auf uns. Wir kriegen unsere Abschlussarbeit, schreiben wir alleine, unser Abi schreiben wir alleine, die richtigen Klausuren schreiben wir auch immer alleine. So als ob es quasi im Leben nur um uns gehen würde. Es kommt immer nur auf unsere Leistung an, aber das ist ja nicht der Fall. Und würde man jetzt eben Projektarbeit einführen und die Fächer abschaffen, damit man eben quasi nicht mehr diese Noten, die man für die Person gibt, also für das Ego, sondern dadurch, dass jeder dann quasi in diesem Projekt sich selbst orientieren könnte, hätte man das erstens mal, würde jeder mehr davon wissen, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, sich ganz natürlich danach orientieren. Die Teamarbeit würde viel mehr gefördert werden. Man würde gar nicht mehr daran denken, ich will jetzt hier gut sein oder ich will diese Englischvokabeln lernen, damit ich eine gute Note kriege, sondern man würde denken, ich will jetzt diese Vokabeln lernen, damit ich beim nächsten Meeting oder beim nächsten Koordinationstreffen gut dabei sein kann, da nützlich sein kann.
Aber ist es nicht ein bisschen auch notwendig, egoistisch statt zu sein, weil am Ende nach 9, 10, 12, 13 oder wenn du länger brauchst, halt 14, 15 Jahren, stehst du ja doch mit deinem Abschluss dann alleine wieder da. Du musst es gelernt haben und nicht deine Lerngruppe.
Ja, ich muss letztendlich was gelernt haben, womit ich im Leben was anfangen kann und nicht, wie ich halt in die Analysis, in Deep halt reingehe, sondern ich muss was können, was im Leben und mir und der Gesellschaft auch was bringt. Also wenn ich jetzt gelernt habe, zum Beispiel Englischvokabeln auswendig gelernt habe, dann kann ich Englischvokabeln auswendig, kann ich dann Englisch sprechen, das ist die andere Frage, eben nicht.
Aber du gehst jetzt von einer sehr hohen Eigenmotivation aus, ne? Kann man das immer so voraussetzen?
Ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin schon diskutiert haben, diesen Wert von Bildung und dadurch einfach eine Eigenmotivation zu erlangen. Ich glaube, da sind wir beide relativ nah beieinander und das ist vielleicht auch eine Idealvorstellung, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist zumindest die Vorstellung, wie ich mit Bildung und wie ich mit Wissen umgehe und wie ich will nicht sagen erwarte, aber wie ich zum Beispiel Leute motivieren würde, praktisch durch Selbstmotivation zu sagen, eigentlich geht's um euch, es ist euer Wert, den ihr in euch tragt, es ist euer, ja, einfach euer Gut, was ihr mit euch rumtragt und dadurch eine Motivation zu entwickeln. Ja.
Sagt Jonas aus Wächtersbach. Devin, das mit der Motivation, bei dir war es, du hättest auch ein bisschen mehr Eigenmotivation gebrauchen können früher,
ja? Ja, gerne. Bei mir war es ja eher so, dass es von zu Hause aus kam und dass ich halt immer nur mit Freunden zusammengehangen habe. Ich glaube, jeder lernt, und ich fand jetzt gerade vom letzten Beitrag, fand ich super, dass man eigentlich Entdecker zu den Schülern gesagt hatte, weil genau das ist das, was uns eigentlich ausmacht, besonders noch in jungen Jahren. Wenn man sich irgendwie ein fünfjähriges Kind noch anschaut oder sowas, ja, das schaut sich um, das ist von allem irgendwie erfreut, das will irgendwie immer möglichst alles schnell lernen, ja.
Es lernt im Prinzip den ganzen Tag, ne?
Ja, und eigentlich tun wir das alle. Nur ist die Sache, in welchen Kanal verschiebt man das dann? Und bei mir war der Kanal halt nicht Schule. Ich habe halt andere Sachen eventuell gelernt.
Die aber vielleicht auch wichtig
sind. In einer anderen Sendung reden wir darüber.
Lucy, du wolltest gerne noch was sagen zum Thema
Entdecker. Ich bin da auch Devins Meinung, dass man eben unterscheiden muss in jetzt Eigenmotivation, was zu lernen, Eigenmotivation, gute Noten zu schreiben. Weil das sind zwei unterschiedliche Sachen und an sich sind Kinder vor allem, also wie du es auch gesagt hast, wollen lernen, wollen neue Sachen entdecken. Deswegen haben sie ja an der Schule wahrscheinlich auch Entdecker genannt. Aber wenn man das dann, also man stoppt das schon fast mit dem Notensystem, eben diesen Entdeckergeist, weil man sie eben bewertet, wie schnell sie Kinder jetzt was lernen. Wenn ein Kind eben 2 oder 3 Wochen braucht, um irgendwas festzustellen und ein anderes Kind das in 2 Tagen hat, was ist da das Problem? Also warum muss man dann das andere Kind schlecht reden und dem eine schlechtere Note geben? Das, finde ich, ist eben der Unterschied.
Christoph in Frankfurt, du hast 3 Entdecker bei dir zu Hause, höre ich, richtig? Habe ich da richtig durchgezählt?
Jawohl, genau, 3 Stück sind es.
3 Stück. Und bei euch läuft das folgendermaßen an der Schule, erzähl.
Ja, also mein Älterer, der ist 11 Jahre alt, der ist in einer Schule in Frankfurt. Dort wird es eigentlich genauso betrieben. Also es gibt Projektarbeit, es gibt Bausteine, es gibt gemischte Klassen. Also das heißt, die Kinder sind von der 5., 6., 7. Klasse zusammen in einer Klasse. Also die Altersstufen sind sogar gemischt, die lernen voneinander. Die Stärkeren helfen den Schwächeren. Man kann sich quasi selbst entscheiden, wann man die Deutsch, Mathe, Englisch, Baustein am Ende absolviert. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Man muss es ohnehin machen, aber jeder hat halt zu unterschiedlichen Zeit unterschiedliche Stärken. Und das ist ganz entscheidend, finde ich. Man sollte wegkommen von dieser Gleichmacherei. Es hat überhaupt keinen Sinn, finde ich, ein Kind mit einer Kurvendiskussion zu quälen, was aber einerseits vielleicht sprachlich hochbegabt ist und am Ende wegen Mathe oder Physik in der Schule nicht weiterkommt. Und man muss schon gucken, wer kann was. Und die Digitalisierung gibt uns, glaube ich, auch die Möglichkeit, darauf sehr gut einzugehen. Smartphones sind deswegen erfolgreich, weil jeder seine individualisierte Oberfläche hat. Und ich finde, die Digitalisierung gibt das eigentlich her. Und da kann man viel individueller auf Kinder eingehen.
Vielen Dank, Christoph. Also ich glaube, wir sind uns hier im Studio zumindest mal einig. Die Noten kann man durchaus kritisch sehen. Diese Einteilung in einzelne Fächer ist problematisch. Und dann auch noch das individualisierte Lernen wäre ein Ziel. Wir hören mal, was andere Schüler noch über ihre Traumschule sagen.
Zumindest würde ich auf jeden Fall die Grundschule länger gehen lassen. Ich glaube, wenn Leute länger in die Grundschule gehen, dann erst sich entscheiden, wo dann schon klarer ist, lerne ich überhaupt gern, mache ich sowas überhaupt, kann ich das überhaupt schaffen, will ich überhaupt studieren, arbeite ich vielleicht lieber, bin eher handwerklich begabt. Und ich glaube, das geht in diesen 4 Jahren nicht.
Dass man weniger Klausuren schreiben muss, weil ich finde, es kommt nicht darauf an, wie gut jetzt die Leistung in einer Klausur ist, sondern es kommt darauf an, was weiß der Schüler bzw. wie arbeitet die Person damit. Ich finde halt auch, dass die Schüler mehr mitgestalten können sollten an ihrem eigenen Stundenplan. Im Sinne von so, ja, ich glaube, Chemie ist jetzt kein Unterricht für mich, den wähle ich lieber komplett ab und mache stattdessen noch eine neue Fremdsprache dazu.
Die Klassen sollten nicht so überfüllt sein. Zum Beispiel 30 Kinder in einem Raum, das ist viel zu viel. Da kann kein Mensch lernen, das ist einfach unmöglich. Dass die Schule sauber ist, dass es wirklich auch nicht veraltet ist, dass der Unterricht für die Kinder so gut wie möglich gemacht wird. dass man die auch nicht aufgibt, einfach wenn sie mal eine schlechte Zeit haben.
Meine Wunschschule wäre ausgestattet mit Tablets, Laptops zum Lernen, auch so Räume, wo man sich in der Pause vielleicht zurückziehen kann oder eine entspannende Geschichte vorgelesen wird oder so. Und vor allem mindestens 2 Büchereien. Die Lehrer sollten nett, höflich, lustig und dass sie die Kinder auch verstehen und denen gerne helfen.
VR-Brillen, wie zum Beispiel für Bio. Da kann man zum Beispiel einen Wal aus der Nähe angucken. Da müssen die Lehrer nicht irgendwo Bilder ausdrucken.
Die Schule sollte moderner werden. Die Lehrer sollten strenger kontrolliert werden, dass sie halt wirklich guten Unterricht machen. Wenn Schüler was sagen, es halt wirklich ernst genommen wird und daran auch gearbeitet wird, dass die Lehrer das sich zu Herzen nehmen und dass das Essensangebot an der Schule vielfältiger wird. Brezeln, das ist das Einzige, was es Veganes gibt an unserer Schule zum Beispiel. Unser Salat, der fast 5 € kostet, ist in Plastik eingepackt und das sind alles so Aspekte, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind.
Also da waren viele super Ideen drin. Ich würde gerne nochmal mit euch über so Kernkompetenzen reden. Es gibt ja schon diese Schwerpunktbildung, dass man eben sich gerade in der Oberstufe dann Fächer wählen kann, die man hauptsächlich hat, da hat man mehr Unterricht. Die Leistungskurse. Brauchen wir das ein oder andere Fach aber schon, dass wir sagen, also jemand, der Abitur macht oder einen Realschulabschluss, der muss Grundkompetenzen in allen Fächern haben oder könnten wir tatsächlich so noch mehr Schwerpunktbildung machen, dass jemand, der in Sprachen begabt ist, Mathe ganz weglassen kann. Was meint ihr?
Ich würde an der Stelle gerne ein Beispiel mit Schweden, also wie das Skandinavien anführen. Mhm. Dort ist es so, dass man für die gesamte Schulzeit, die ein Kind dort durchläuft, eine Grundkompetenz festgesetzt hat. Das heißt, ein Katalog an bestimmten Fähigkeiten, an bestimmten Skills, die sie nach der Schule drauf haben sollen. Das Ganze ist dort aber anders geregelt. Das kam vor allem auch im Interview schon mal. Es ist so gemacht, dass man sagt, wir erstellen individualisierte Wochenpläne. Das heißt, wir geben dem Kind zusammen mit dem Lehrer die Möglichkeit zu sagen, wir teilen uns, da hat sich selbst ein, was er auf welchem Niveau macht. Er muss nur am Ende der Zeit auf das bestimmte Niveau gekommen sein. Und da sind wir auch wieder beim Thema Feedback. In dem Sinne wird es so gehandhabt, dass dort jeden Freitag dann sich das Kind mit dem Lehrer zusammensetzt und den individuellen Wochenplan mal durchspricht und dann geschaut wird, ja, wie weit bist du gekommen, wie hat das für dich gepasst, was können wir da auch noch justieren, wie können wir es einfach machen, dass es für dich das optimale Lernen ist.
Aber da ist dann mehr so das Tempo gefragt und diesem Bezug die Individualisierung. Aber dass man jetzt was ganz weglässt, das ist ja im deutschen Schulsystem eher nicht der Fall. Ne? Wie siehst du das?
Also ich finde, wenn man jetzt schon über Weglassen spricht, also Grundkenntnisse in Mathe würde ich jetzt nicht integral dazu zählen, von was man jetzt doch fürs Abi lernen muss.
Du meinst, Mathe könnte man drauf verzichten ab einem gewissen Level?
Ab einem gewissen Level schon. Also ich weiß nicht, wann mir Integrale oder irgend sowas je weiterhelfen werden in meinem Leben. Ist dann nämlich vielleicht Mathe studieren.
Die gute Nachricht ist, ich bin 2 Jahre älter als du, ich habe es auch nie wieder gesehen.
Ja. ist das jetzt eine gute Nachricht? Jetzt lerne ich das umsonst. Und was aber zum Beispiel auch weggelassen, also was irgendwie worauf gar nicht geachtet wird, sind soziale Kompetenzen oder generell so soziales Verhalten. Klar, es gibt eine Sozialverhalten-Note. Da sind wir wieder beim Notensystem. Warum kriegt man darauf eigentlich jetzt eine Note? Das sollte nicht als Fach unterrichtet werden, aber das ist was irgendwie gar nicht gefragt ist und wo auch im Abitur kein Wert darauf gelegt wird. Also ich werde da jetzt nicht überprüft, wie ich mit anderen Menschen umgehe, sondern halt, wie gut ich Mathe kann. Und das, finde ich, ist ein großes Problem. Und daran müsste auf jeden Fall was geändert werden. Deswegen ist auch so die Frage, wie das Abitur jetzt einen qualifiziert für spätere Berufe.
Ja, Lucy, du hast da auch noch eine Idee dazu?
Jetzt hätte ich aber eine Frage, wie will man bewerten, wie sozial man ist? Das ist wie Kunst. Wie will ein Kunstlehrer bewerten, wie hübsch das Bild ist? Dieses sozialtechnisch, die Sozialverhaltennote, das ist so unrealistisch. Man kriegt doch schon eine 1, wenn man Klassensprecher ist. Und dafür muss man nicht sonderlich sozial sein.
Bist du Klassensprecher?
Also, ja.
Sehr gut.
Aber du bist auch sozial, oder?
Meistens, ja.
Mhm. Also ich hatte jetzt auch nicht damit irgendwie gemeint, dass man das dann bewerten sollte. Das ist ja das Problem. Es geht irgendwie plötzlich nur darum, dass alles, was in der Schule einem beigebracht wird, dass das dann bewertet werden muss. Warum kann man nicht in der Schule was beigebracht bekommen, was eben nicht bewertet wird? Genau wie Kunst, Musik, also alle kreativen Fächer auch. Das ist einfach, wie du ja gesagt hast, schwierig zu bewerten.
warum macht man es dann? Also man kann es ja auch einfach zeigen, weil es wichtig ist, weil Wertevermittlung wichtig ist, ohne eine Note drauf zu geben.
Vielleicht ist ja irgendwann mal jemand, bei dem du dich dann bewirbst, der auf sein Zeugnis gucken will und sagen, bei dem einen steht da halt nicht so was Gutes, ob in Note oder in Bewertung oder wie auch immer, und bei dem anderen steht was Besseres. Vielleicht will der es als Entscheidungshilfe haben.
Ja, es kann ja auch sein, dass die Person sich dann seit der 12. Klasse oder sowas verändert hat. Also generell aufs Zeugnis gucken, dann ist, also Zeugnis hat ja, ist ja auch wieder so eine Notenverbindung. Also ich finde einfach Bewertung ist sehr schwierig.
Aber irgendwas, wenn fünf Bewerbungen, stell dir vor, du bist in 20 Jahren Chef von irgendwas und fünf Bewertungen, oder alle stellt euch das vor, fünf Bewerbungen liegen auf dem Tisch, wonach entscheidest du es dann?
Ja, das ist das Problem, was da dann die Lösung ist. Aber vielleicht einfach nach dem Verhalten, also dass man auch die Person vielleicht kennenlernt.
Genau, man lädt sie ein und guckt, wie sie sich vielleicht in einem Test,
den
man
dann macht. Kein Zentralabitur der Welt ist eine Allgemeinlösung für das Problem. Nee. Das beste Beispiel ist immer, kein Einserschnitt qualifiziert dich dazu, Arzt zu sein, auch wenn er dich zum Medizinstudium zulässt. Das sind ganz andere Kompetenzen, die da gebraucht werden und darauf muss geachtet werden.
Aber
und
wie?
Das sieht man doch in dem modernen Unternehmen. Das wurde ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Die Unternehmen, die quasi die Kapazitäten dazu haben und da auch in dem Bereich fortgeschritten genug sind, die setzen nicht mehr nur auf einen Abischnitt, sondern die setzen auf zum Beispiel durch Assessment Center oder so, setzen die da drauf, was können die Leute an Kompetenzen, die wir auch in dem Job jetzt brauchen. Und in solchen Assessment Centern zum Beispiel arbeitet man auch in der Gruppe, da werden solche Kompetenzen geguckt, wie kann er in der Gruppe arbeiten, was uns im Betrieb auch weiterhilft. Da ist der Abischnitt weit nicht mehr so relevant, weil der Abischnitt kann halt runtergezogen werden, wenn ich jetzt in Latein zum Beispiel gerade so nur durchgekommen bin. Ob ich dann ein schlechterer Manager bin, ist jetzt die andere Frage.
Ich glaube, das ist ein super Zeitpunkt, um mal zu gucken, was die OECD sich überlegt hat zu einer Traumschule 2030. Hören wir Herrn Schleicher.
Das, was man leicht unterrichten kann, was man leicht testen kann, das lässt sich heute eben auch leicht digitalisieren, automatisieren. Die industrielle Revolution hat uns gelehrt, zweitklassige Roboter zu bilden. Menschen, die gut darin sind, im Grunde Wissen wiederzugeben. In der Zukunft zählt es mehr, kann ich im Grunde Wissen kreativ neu schaffen? Kann ich mich in Spannungsfeldern bewegen? Kann ich im Grunde Unternehmergeist entwickeln, auf neue Probleme im Grunde zuzugehen? Kann ich mit Menschen arbeiten, die anders denken als ich, die anders arbeiten als ich? Ich glaube, das sind die großen Herausforderungen der Zukunft. In der Zeit der künstlichen Intelligenz verliert die Reproduktion von Fertigwissen an Bedeutung. Entscheidend ist, kann ich wie ein Naturwissenschaftler denken? Nicht im Grunde, weiß ich jetzt allein in Mathematik und Physik und Chemie. Kann ich wie ein Historiker denken? Ich glaube, die großen Fragen der Zukunft brauchen auch ganz andere Ansätze in der Frage, was wir lernen.
Die große Frage dieses Abends ist, wie wollen wir Schule besser machen? Wie wollen wir Bildung gerechter machen? Sechs haben wir bei uns im Studio. Für euch alle die Chance, einen letzten Wunsch äußern an alle Lehrer, an alle Politiker, an alle Eltern, die zuhören. Jetzt seid ihr mal gefragt, die es wirklich angeht, die Schülerinnen und Schüler.
Fangen wir doch bei Jonas an.
Mein Wunsch wäre ganz klar zu sagen, Veränderungen von außen wahrzunehmen, zu sagen, die Bildung ist nicht abgekoppelt davon, oder besser gesagt, Bildungssystem ist nicht abgekoppelt davon, sondern wir gehen so einen Trend, wie zum Beispiel Digitalisierung oder andere Trends, Projekte hatten wir vorhin genannt, gehen mit und sagen, ja, wir nehmen das für uns auf, ja.
Devin.
Ich finde, man sollte lernen, dass die Schule nicht die Schüler formt, sondern dass die Schüler lernen sollten, sich selber zu formen. Also die Schule sollte dazu da sein, sich selbst zu finden. Einfach.
Lucy?
Man sollte die Schule modernisieren, so mehr iPads, so weniger Bücher, die mir den Rücken kaputt machen.
Luisa aus Gießen.
Also ich finde, man sollte lernen, dass nicht alle Schüler gleich sind und individuelle Bedarfe haben und dass man eben darauf eingeht.
Die Simon. Schule muss grundlegend revolutioniert werden und dafür ist es unabdinglich, dass sie an die Moderne angepasst wird und dass die ganzen Landespolitiker weniger Angst haben müssen, ihre Macht zu verlieren, damit Schule sich endlich mal bewegen kann und nicht nur Ländersache ist.
Das war fast schon eine Wahlkampfrede hier.
Aber echt,
man sollte einfach eine andere Sicht auf den Stoff geben und nicht nur einfach dieses sture Lernen und dieses stumme Lernen, sondern einfach auch den Schülern einfach Spaß am Unterricht vermitteln.
Das wäre doch schon mal zumindest ein guter Anfang, oder?
Ja. Finde ich auch.
Thomas Schwarzer hat sich noch gemeldet. Der Mann ist von der Gegenseite. Der Schulleiter in Wiesbaden, der hat hier angerufen, 0800 804 mal die 7, und hat ein Kompliment an euch alle ausrichten lassen, an alle Schüler im Studio. Ihr seid die perfekten Profis in Sachen Unterricht. Und wir, die Lehrer, sollten viel öfter auf sie hören. Da hat er mal recht, oder?
Ja. Das ist mal ein Anfang, ne? Da kann man mitarbeiten.
Danke an alle fürs Mitdiskutieren. Sie können weiter mitschreiben, mitdiskutieren auf deutschland2019.de. Danke an euch, die hier bei uns im Studio gewesen seid heute. Viel Spaß allen jetzt hier in unseren 6 Programmen des Hessischen Rundfunks heute Abend bei
H1. Wir schalten wieder auseinander. Ja, war schön zusammen, aber jetzt geht's wieder in die einzelnen Programme.
Zu HR1 in die Lounge mit Kai Völker, zu HR2 zu Kaisers Klänge mit Nils Kaiser. Heute das Thema, finde ich schön, magischer Mond, Musik vom Erdtrabant. Guckst du da. Bei HR3 geht's mit Stefan Frech weiter. HR4 Musik liegt in der Luft. UFM geht gleich an den Start mit Leonie. Und bei hr-info gibt es gleich die Tagesschau zum Hören. Schönen Abend zusammen.
Bei uns gibt es jetzt auch die Nachrichten. Es verabschieden sich im Studio unsere 6 Schüler, Gunnar Töpfer und
Doris Renk.
Ciao.
Tschüss. Danke für die Einladung.